Freizeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ossendorf.
Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer weiteren Folge von einer Halbzeit mit.
Hallo.
Da lauert einer im Süden der Republik. Sein Name ist Wolf Christoph und sein Nachname hat mit einer Sportart zu tun, die momentan gar nicht ausgeübt wird. Herzlich willkommen, Wolf Fuß.
Hallo, Ossi.
Hallo,
Ossi Ossop ist am anderen Ende der Leitung, wie immer. Du bist noch in Isolation, ne? Das kann man schon so sagen.
Ja gut, wir sind ja...
Also Homeoffice, sagen wir so.
Homeoffice komplett, ja. Also wie der ganze Verlag bei uns. Ich glaube mittlerweile auch alle mehr oder minder, die es können, arbeiten ja von zu Hause. Und ich muss sagen... es klappt gut, nach wie vor, überraschend gut, also auch so die Absprachen mit den Kollegen, was man ja am Anfang so ein bisschen befürchtet hat, der Lagerkoller mit der Freundin bleibt auch noch weitestgehend aus, also alles fein. Aber
also ihr steuert nach wie vor auf eine Hochzeit zu, das kann man so sagen?
Ja gut.
Daran hat sich nichts, also die Absichtserklärung steht nach wie vor.
Die Absichtserklärung steht.
Das freut mich.
Es liegt dann so ein bisschen an den Gegebenheiten, die sich bis dahin vielleicht entwickeln. Ne? Darf man feiern? Wo darf man feiern? Wer soll uns trauen? In Notfall musst du einspringen, Wolf.
Wer soll? Ist schon mal gut, dass nach wie vor klar ist, wer sich traut. Wer euch traut, im Zweifel werden wir einen finden.
Ja, im Zweifelsfall du.
Irgendein Pastauer im Maleranzug mit der Taucherbrille wird zur Verfügung stehen.
Ist es nicht einer deiner
ihr dürft die desinfizierten
Jobs,
Ringe
die du hast, jetzt, genau, die desinfizierten Ringe.
Ich bin auch ein Trauredner.
Ich meine, du hast ja wirklich schon in einer unserer letzten Folgen, ist jetzt schon ein bisschen her, hast du ja den Einmarsch schon mal kommentiert, ne?
Ja, das sollte, wenn ich es richtig erinnere, im August die Hochzeit stattfinden. Und mit Champions League Musik sollte das Paar in die Kirche.
Richtig, so war es. Vielleicht.
Das wäre jetzt interessant zu erfahren, wenn ihr uns hört, ob das so stattfindet, so stattfinden kann und so stattfinden darf.
Genau, das fänden wir wirklich spannend und also ich natürlich auch aus ganz persönlichen Gründen, weil wir
für den Eigenbedarf.
Ja, genau. Ja. Und zur Not, ich meine, wenn wir nichts anderes bekommen, keine Band, kein DJ, dann machen wir Wolf in Dauerschleife.
Also, ja, das, ich singe ein leichtes Felicita.
Felicita. Nein. Kennst du diese Folge von Harpe Kerkeling früher, wo er wie hieß es nochmal, als Harpe Kerkeling auch die Queen nachgemacht hat und so. Weißt du, kennst du die Serie noch?
Was denn für eine Queen?
Er hat die Queen.
Du meinst total normal. Er hat die Königin Beatrix nachgemacht.
Genau, die Königin.
Da haben mich übrigens Schreiben erreicht, dass du manchmal mit gefährlichem Halbwissen glänzt. Einer von den Kurt Brumme Ultras hat mir geschrieben.
Ja, mir ehrlich gesagt auch ein Bratwurst war das Hauptwording. Ja, aber manchmal muss man auch ein bisschen Luft nach oben lassen.
Ich finde auch, du musst auch mal ins Risiko gehen. Also wenn du dir nicht hundertprozentig sicher bist, es trotzdem zu sagen, ist einfach schön.
So, Queen oder Königin Beatrice,
die Frage, welche Queen, ne?
So, das kann man so und so sehen. Und ich meine, am Ende muss ich dazu sagen, ist das Feedback, was wir allgemein bekommen, sehr, sehr gut. Und erst seitdem wir auf Insta auch unterwegs sind, versuchen wir ja auch Leserwünsche, Hörerwünsche. Ich sag immer Leserwünsche. Das hat aber mit meinem sonstigen Job zu tun. Diesmal habe ich eine vernünftige Ausrede wenigstens. Ja. Zu erfüllen und glücklich zu machen, und da kommen wir später auch noch zu im Laufe der Sendung, aber ich wollte dennoch mal zum Beispiel Minga Michel zitieren, der, nehme ich an, ein Münchner ist und normalerweise überhaupt keine Podcasts hört, aber sagt, unser ist der Knaller, ich verpasse keine Folge und selbst seine Frau ist mittlerweile am Start, schönen Gruß. Das Einzige, was in diesen Tagen ein wenig Normalität reinbringt, bei uns wird der Podcast nunmehr über die Surround-Anlage durchs Wohnzimmer gehämmert, weiter so, Jungs, großartige Nummer.
Wir sind ein Podcast für die ganze Familie.
Offenbar, wer hätte das gedacht? Und PS, nochmal alles Gute zur Schlauchspule. An Wolf.
Die goldene Schlauchspule geht. Ich habe sie übrigens immer noch nicht. Das ich habe sie noch nicht.
Also langsam
ich
Skandal.
Noch nicht. Ich habe sie noch nicht. Ich hab sie noch nicht.
Schwillt dir schon der Kamm oder?
Nee. Aber ich habe mit weiteren Gärtnerarbeiten jetzt fortgesetzt. Ich habe Rasen gesetzt und gepflanzt.
Okay. Ja. Noch nicht.
Das
mit
heißt, der Schlauch ist in Dauereinsatz.
Noch mit also Linien gezogen und so, aber noch nicht. Also es wird kein.
Ich habe noch nicht angekreidet, wenn du das meinst.
Das Ziel ist kein Fußballfeld.
Nein. Es ist ein gleichmäßiger englischer Rahmen, Rasen. Das ist mein Projekt im Rahmen der Corona-Pause jetzt noch.
Was tippst du denn? Wird deine Tochter sportlich aktiv sein? Ja, deine Lebensgefährtin, Lebensabschnittsgefährtin, Frau. Schöne Grüße an Anna übrigens.
Ja, richtig aus, dank.
Ist ja auch sehr sportlich unterwegs. Du einst fast Tennis-Profi geworden.
Ja, ich war einen vor Wimbledon. Da hat wirklich nicht mehr viel gefehlt. Das muss man ja ehrlich sagen.
Hab dann
gesagt, ich mache mein eigenes Wimbledon. Hier ist die Halle.
Aber du hast ja alle Belege, das haben wir auch schon mal gehört. Ne? Asche, ja. Kannst wechseln. Ja.
Auf Knopfdruck.
Hardcore.
Gehen die durch, ja.
Ja. Glaubst du, dein Töchterlein wird auch eine, mit Fußball wird sie ja zwangsläufig irgendwas zu tun haben, oder?
Absolut. Ja. Also die ist auch dabei. Also mit Torschreien, das geht schon sehr gut.
Okay.
Es gibt auch schon ein leichtes Dribbling. Auch Würfe und da kommt sie natürlich echt nach der Mutter, die läuft gerne und auch für ihr Alter schon relativ gut und schnell. Ja.
Das ist natürlich als Vater mitunter gefährlich, der ein bisschen eine steife Hüfte hat, ne?
Wen meinst du jetzt?
wenn dein Töchterlein.
Ich komme noch mit.
Du kommst noch mit? Noch mit? Ja, jetzt, ja, aber warte mal, noch mal zwei, drei Jährchen ab.
Nee, keine Ahnung. Also es ist wirklich, also die ist super aktiv. Und ich habe fast den Eindruck, als würde sie von dieser Phase, in der alle zu Hause sind oder alle viel zu Hause sind, sogar profitieren.
Das ist spannend, ne? Also ja. Überhaupt wie Beziehungen oder Partnerschaften, aber auch Beziehungen zu Kindern und so weiter, die sich dann in der häuslichen Gemeinschaft dann nun mal intensivieren in so einer Zeit. Ich meine, wie viele Tage wärst du ehrlicherweise sonst zu Hause gewesen?
In der Phase.
Ja.
Also das kannst du kannst du das in Stunden rechnen.
Ja.
Normalerweise. Also ich habe das ja schon mal erzählt. Normalerweise sind wir März, April, Mai durchgehend unterwegs, weil nur englische Wochen, weil Achtelfinale Champions League, Viertelfinale Champions League, Viertelfinale DFB-Pokal. Halbfinale, DFB-Pokal, finale Phase in der Fußball-Bundesliga. Also, das sind die ganz harten Wochen normalerweise.
Das ist ja auch die krasseste Phase, ne?
Wo es ja, aber es sind natürlich auch die schönsten Wochen, ne? Wo man das ganze Jahr drauf hinarbeitet. Aber dadurch bleibt dann das Private für gewöhnlich etwas auf der Strecke.
Umso schöner, dass es jetzt in einer Phase, wo man seine Kinder wachsen sehen kann, natürlich Luxus, ne? Kann man auch wirklich so sagen.
Bin ich auch.
Also jetzt kam ja gestern dann auch noch die nächste Hiobsbotschaft, jetzt nicht mehr so wirklich überraschend, aber DFB-Pokalfinale auch erstmal auf unbestimmte Zeit.
Donnerstag, ne? Donnerstag, ja.
Verlegt, ja. Und jetzt dann auf, wahrscheinlich auch ohne Zuschauer, was jetzt keinen überrascht, wenn du das Ganze ein bisschen verfolgt hast, aber auch da wieder.
DFB-Pokal sprichst du.
Genau, ja. DFB-Pokal, ja, neues historisches Ereignis, auch da ein DFB-Pokalfinale ohne Zuschauer. Bundesliga nach wie vor, wir haben schon oft genug drüber gesprochen, da gab es jetzt nochmal die DFL-Versammlung, sieht danach aus, als ob es im Mai losgeht, ob es dann 9. Mai, 16. Mai wird, wie auch immer. Wolf und ich haben uns darauf geeinigt, dass wir das jetzt nicht jedes Mal wieder thematisieren wollen, weil auch euer Feedback so ist, dass ihr, glaube ich, auch ganz froh seid, wenn wir mal über was anderes quatschen, weil man quatscht ja doch, sei es mit Kollegen, mit Kumpels, auch zu Hause. Es geht halt immer um Corona und es geht, wenn man Fußballfan ist, und das sind wahrscheinlich die meisten, die unseren Podcast hören, auch natürlich auch viel um diese Entscheidungen und macht das jetzt Sinn und ist das gut, dass der Fußball eine Sonderrolle bekommt, möglicherweise oder nicht. Also wir wollen das jetzt heute mal abkürzen und sagen.
Ja, wir können es auch, weil es einfach jetzt, du hast jetzt wieder das Gefühl, es reden wahnsinnig viele mit, die weder das Fußballgeschäft verstehen, noch das Virengeschäft, das Pandemiegeschäft. Und dann wird es natürlich ganz gefährlich. Da geht es dann beim einen oder anderen, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, einfach nur darum, mal ganz schnell und preisgünstig eine Schlagzeile zu generieren.
Ja, ja. Ist ein einfach relativ, ne, momentan. Du sagst einfach...
Ist ja unverantwortlich. Den Leuten sage ich immer nur, es ist klar, dass jede Branche für sich ums Überleben kämpft. Und so auch die Fußballbranche. Und das Fatale ist nicht, dass die Fußballbranche vermeintlich in der Lage wäre, scheinbar lückenlos zu testen, sondern das Fatale ist, dass in den Berufssparten, die sich ja im Moment oder die sich im Moment als systemrelevant herausstellen, es nicht die Möglichkeiten gibt, lückenlos zu testen. Und das ist vielleicht was man verändern sollte.
Wir merken es selber.
Es ist natürlich ein Thema, was in der Luft liegt, was einfach jeden beschäftigt und jeder weiß was und jeder hat was gehört.
Es emotionalisiert ja auch, ne?
Also, genau. Und keiner weiß es am Ende so richtig. Also vielleicht lassen wir es auf den einen Versuch ankommen und gucken, wie es funktioniert.
Glaubst du, vielleicht eine Frage dazu noch, weil die Person haben wir bisher noch gar nicht thematisiert, ist, und die ist am Ende halt nicht ganz unentscheidend. Angela Merkel, glaubst du, dass sie am Ende alles dafür versuchen wird, das möglich zu machen? Oder glaubst du, dass sie einfach so nüchtern das Ganze anschauen muss, dass sie sagt, okay, ich muss da weitestgehend versuchen, emotionalen Dinge aus dem Spiel zu lassen? Weil, wie du ja gerade richtig gesagt hast, der eine oder andere hat sich mit Sicherheit jetzt auch auf die Seite des Fußballs geschlagen, um vielleicht die Gunst der Stunde zu nutzen und auf einen.
Ich glaube, dass sie sich versucht, so neutral wie möglich zu verhalten, dass sie eine gewisse Sympathie für den Fußball hat. Das denke ich, weiß jeder.
Ja.
Sie weiß um Bedeutung und Wichtigkeit des Fußballs in der Gesellschaft, dass mag beeinflussen oder auch nicht. Das kann ich im Zweifel nicht beurteilen. Ich glaube, dass es in der Politik mehrheitliche Zustimmung dazu gibt, es zumindest mal zu versuchen.
Mhm.
Aber dass halt einfach viele Bedenkenträger im Moment die Chance sehen, wie ich vorhin schon sagte, um mal auf die Schnelle zu einer Schlagzeile zu kommen. Und da muss man einfach abwägen. Die Frage ist auch, wie sich die Ultras verhalten in dem Zusammenhang, ob die das A ablehnen oder ob sie es B sogar versuchen zu torpedieren, das vermag ich nicht zu beurteilen.
Genau, dass sie es ablehnen, haben sie ja mehr oder minder, zumindest in einer Stellungnahme schon mal geäußert. Also,
ob sie es nur ablehnen oder ob sie es auch wirklich versuchen zu
dagegen vorgehen, sozusagen. Und, ne?
Ja. Genau.
Was ja schon mit einem einfachen, sag ich mal, würde ja schon reichen, wenn einfach ein paar tausend Leute vor Stadion ziehen. Ne? Also, weil ob dann die 70 Ordner oder was, die da zugelassen sind, dann ausreichen, um dann den
Mob... Na, das ist ja im Stadion, ist ja eine andere Nummer.
Also, es muss ja auch außenrum
gewährleistet sein.
Und genau, aber es sind Beispiel ja, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, im Kopf habe, sind es, glaube ich, 70 Ordner, die zusätzlich vor dem Stadion positioniert werden, um sowas zu verhindern. Okay. Ja. Aber du weißt auch, wie es ist, wenn dann da mehrere hundert oder gar tausend ankommen, dann wird's mit 50 oder 70 Leuten auch eng, ne? Und dann muss halt die Polizei möglicherweise, wie auch immer. Also wir reden jetzt schon wieder sehr, sehr detailliert.
Ja.
Dabei haben wir ja auch noch was Schönes vor gleich. Aber bevor deine große Show beginnt, Wolf, und ich mir
mit... Was meine große Show?
Ja, deine große Show fängt gleich an. Ich bin schon gespannt. Also was heißt, ich kenne natürlich die Folge, aber ich habe sie auch ewig nicht gehört. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Vorher wollte ich aber noch einmal einen letzten Hörer von uns zitieren, der uns auch auf Instagram geschrieben hat. Markus heißt der Gute und er sagt, er schreibt uns an mit Hallo meine absolute Lieblingsstimme im deutschen Sport und Hallo Wolf.
Ja.
Das hat mich sehr gefreut. Muss sagen, nachdem ich schon als Bratwurst tituliert wurde, musste ich mir den einmal gönnen.
Ja.
Die gute Julia hat uns geschrieben vor der letzten Ausgabe und hat sich gewünscht, dass Wolf mal aus seinem Buch vorliest. Wolf, du bist damals vielleicht, um alle abzuholen, weil eigentlich müsste nahezu jeder auf der Welt das Buch haben.
Also wenn ich dann, ja, die Zahlen sprechen dafür. Alleine in Deutschland habe ich über 80 Millionen Exemplare verkauft.
Und alle signiert, natürlich. Ja. Übrigens, auch da gab es ein schönes, das kann man leider in einem Podcast nicht abbilden. Der einzige Nachteil eines Podcasts ist, dass wir keine Bilder zeigen können, aber das holen wir auch versprochen bei Instagram nach. Ich habe dir das Bild geschickt, auch ein offenbar großer Wolf-Fuß-Fan, der damals bei der ebenfalls einer deiner Lesungen dabei war, hat ein Bild geschickt von damals, nämlich aus einer Buchhandlung. Und ihr seid beide noch, er sagte, beide waren, glaube ich, ein paar Kilo leichter, bei dem einen wisse er es ganz bestimmt. Weißt du, wen er meinte?
Ich weiß nicht, über welches Bild wir sprechen.
Ich habe dir doch ein Foto geschickt von einem Hörer, der auch...
ja, das ist...
Ja, erinnerst du dich?
Jetzt, ich sehe es, ja, ich sehe es. Ich weiß,
ja, jetzt guckst du nochmal drauf.
Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wo das war. Könnte es sein, dass es in Straubing war. Weil das würde bedeuten, dass das wirklich einer der allerersten Auftritte im Rahmen der Lesetour war.
Also hol uns doch noch mal ab, was damals passiert ist überhaupt. Also du hast ein Buch geschrieben.
So viel wissen. Genau, also sehr viel mehr ist eigentlich nicht passiert. Ich habe mich breitschlagen lassen, ein Buch zu schreiben. Also ich musste ein Stück weit getragen werden dazu. Ja, das hat sowas gibt es, eine Buchagentur, die mit einer Idee auf mich zukam. Das war 2013 schon. Und die gesagt hat, du schreib doch einfach mal so ein paar Anekdötchen auf. Und ja, also ich war immer jemand, der sich lustig gemacht hat über 21-jährige Fußballer, die plötzlich, ihr Leben aufgeschrieben haben. Und denk, ja, okay, also dann verleih dir mit 21 den Oscar für dein Lebenswerk. Also das war zum einen literarisch nicht sonderlich gehaltvoll und es war in den seltensten Fällen auch wirklich interessant.
Ist ja meist auch noch nicht so viel passiert, ne?
So ist es. Und ich habe mich dagegen gewehrt, aber die sind sehr hartnäckig geblieben. Und dann habe ich gesagt, gut, also ich versuche mal, ob ich sowas machen, ob ich dazu überhaupt in der Lage wäre. Rein zeitlich war klar, es musste in der Sommerpause passieren, weil während der Fußballsaison ist einfach zu wenig Zeit und dann gibt's halt auch noch ein paar andere Projekte und es müsste in der Sommerpause passieren. Ist das für mich stemmbar? Und dann habe ich so die eine oder andere Geschichte mal angeschrieben.
Darf ich mal so ein bisschen zwischenfragen, Wolf? Ja. Weil ich habe auch schon mal angefangen, ein Buch zu schreiben, aber deshalb, es interessiert mich wirklich und wir haben auch noch nie drüber gesprochen. Deswegen muss ich immer so ein bisschen nachhaken. Also das heißt, du hast dich hingesetzt und hast du auf dem Laptop geschrieben oder
erstmal per Hand gekritzelt. Also okay. Ich schreibe sowieso am allerliebsten schreibe ich per Hand. Mhm. Weil ich dann auch wieder durchstreichen und verwerfen und aber vielleicht den durchgestrichenen Gedanken dann doch nochmal aufgreife für irgendwann später. Und das fällt mir irgendwie leichter. Und dann habe ich mal versucht, das zu gliedern, mal gesagt, okay, was könnte es für große Komplexe oder größere Komplexe geben? Was könnte man darunter für Kapitel und dann eben auch was für Geschichten? Und dann habe ich versucht, das mal anzuschreiben, ob es mir gelingt, einen Rahmen von dann letztlich, ich weiß gar nicht, 280 Seiten oder so, das war, glaube ich, so die Größe, die gefordert war, zu füllen.
Also das war vorgegeben? Ungefähr.
Nee, das haben wir ja gesagt, also was brauchen wir so, die gängige Größe ist so zwischen 250 und 300 Seiten.
Und sonst heißt es bei uns immer, wenn die Geschichten nicht so gut sind, dann machst du die Bilder ein bisschen größer, ne?
Ja, genau. Nee, dann habe ich halt ein bisschen angefangen zu skizzieren, so für mich, und habe gemerkt, okay, das funktioniert, also die ein oder andere Geschichte wird dann ein bisschen opulenter, dann hast du auch gemerkt, okay, es waren so kleine Zweige am dicken Ast, die auf einmal noch ein bisschen breiter und noch ein bisschen stabiler wurden. Also das will ich schon irgendwie hinkriegen. So, und dann habe ich so eine Art Konzept halt erstellt und habe das mit der Agentur zusammen erarbeitet. Und dann ist Folgendes passiert. Diese Agentur hat das Material genommen und ist damit auf Verlage zugegangen und hat also wie so eine Art Versteigerung gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Mhm. Und dann gibt's halt einen sogenannten Pitch, wo halt Verlage den Stoff ersteigern können.
Ah, wusste ich auch nicht.
Und wir sind auf ein WM-Jahr zumarschiert. Das heißt, die Verlage hatten Interesse für den Sommer 2014 einfach einen Fußballtitel im Programm zu haben. Und nach diesen Versteigerungsrunden, also wurde mir das Gefühl vermittelt, also da haben viele Verlage auf den Stoff gewartet, ganz offensichtlich. Also
was, ein gutes Zeichen ist.
Sehr gutes Zeichen war. Und dann, war das, habe ich damals mit C. Bertelsmann zusammen, also die haben dann einen Zuschlag bekommen, das Buch erarbeitet und habe das im Verlauf der Sommerpause halt geschrieben und dann geht das durch ein Lektorat und so weiter und im Dezember war dann finale Abgabe, da war es dann fertig. Es war
cool, ich dachte, wenn das Lektorat ran muss, dann kann sich noch mal bis zur nächsten WM rauszögern.
Nee, also es war wirklich, ich hatte eine Lektorin, die vom Fußball überhaupt keine Ahnung hat. Und das Manuskript kam zurück. Das ist ja dann, man nennt das Fahne. Also die Fahne kam zurück und es standen halt am Rand so Fragen wie: Wer ist Mourinho? wer ist Van Gaal? Personen vielleicht einführen? Fragezeichen.
Geil, das ist wie so ein Schulaufsatz. Ne?
Das muss man, ja genau, also so muss man sich da vorstellen. Die gehen natürlich über, also es geht ja dann auch darum, dass ein Stück weit Handwerkszeug, also du musst natürlich Personen einführen. Aber es ist mir dann auch gelungen, dieser Lektorin erfolgreich zu vermitteln, dass der Leser, der sich für dieses Buch interessiert und dieses Buch letztlich kauft, dass er weiß, wer Louis van Gaal ist und dass er auch weiß, wer José Mourinho ist. Mhm. So, aber nichtsdestotrotz wurden da so ein paar Kniffe einfach vermittelt, wie, sag mal, die Geschichten noch etwas besser gebettet sind. Ohne dass das schlimm war, aber es war einfach gut, dass jemand dran war, der vom Fußball keine Ahnung hatte, weil der dann die richtigen Fragen, also auch komische Fragen, aber auch viele richtige Fragen gestellt hat.
Das hilft. Ja. Ja.
Genau. Und dann
war das Ding so ein Erfolg, dass du dir
ist das Neujahr in Druck gegangen und dann wurde es im März veröffentlicht und war dann quasi der WM-Titel für C. Bertelsmann im Sommer 2014.
Was ja nicht der schlechteste Jahrgang war.
Nee, absolut.
Wie wir jetzt im Nachhinein wissen.
Genau, absolut.
Und dann hast du mit meinem jetzigen Chef zusammen, nämlich mit
Das kam erst später. Ja. Das kam erst später. Und dann kamen halt punktuelle Anfragen für Lesungen von Buchhandlungen etc. Und dann habe ich mit deinem jetzigen Chef zusammen irgendwann mal die Idee geboren, ob wir das nicht mal ein Stück weit professionalisieren wollen und dann eben auch in eine richtig gehende Lesetour gießen wollen.
Schönen Gruß an Marco.
Marco Fenske, ja.
An dieser Stelle Marco Fenske.
Wer bei der Lesetour dabei war, das ist der, der ein bisschen aussah wie Robert Lewandowski.
der hat sogar einen Elli-Pelli zum Robert Lewandowski singen gebracht, als er gesichtet wurde. Da war ich live dabei. Ansonsten habe ich euch nur an zwei Standorten, glaube ich, gesehen. Das eine war das war ein sehr schöner Abend bei St. Pauli im Vereinsheim.
Ja, genau, wir waren am Millerntor. Wir waren auch in Gloria in Köln. Wir waren in einem großen Kino in Essen. Da hat dann irgendwann die Betreiberin gesagt, Herr Fuß, Sie müssen eine halbe Stunde vorher anfangen, weil das Bier ist schon alle. Wir brauchen Ihre erste Halbzeit, um wieder Bier ranzukarren. Ja, weil das war ein großer Kinosaal mit, weiß ich nicht, 500-600 Leuten. Und normalerweise finden da Programmkinoabende statt. Also da setzen sich dann verliebte Pärchen mit einem Pilz in der Hand und gucken sich, weiß ich nicht, My Fair Lady in Originalabhandlung und schlürfen dazu
ohne Ton
ein Pilzchen, genau. So, und bei mir waren es halt einfach 600 Leute und das war egal. Die standen unten vor der Tür, die machte die Tür noch nicht auf. Dann standen also die Leute unten vor der Tür und es fuhr Polizei vorbei, die halt dachten, hier findet irgendeine Kundgebung statt. Ja, also eine nicht angemeldete Kundgebung und hat dann gefragt, was macht denn ihr eigentlich? Und die Leute, halt alles Fußballfans oder viele Fußballfans sagten halt zu den Polizisten, wir wollen zu einer Lesung.
Und die so, ja, genau.
Ja, klar, ihr wollt zu einer Lesung. Ihr habt wohl einen Eiermann da. So. Und die kam dann auch kurz hoch, um sich dann zu vergewissern. Und das war, wir konnten dann bestätigen, ja, es handelt sich um eine Lesung in einem großen Kinosaal, der offensichtlich über zu wenig Bierreserven verfügte. Also mussten wir eine halbe Stunde vorher anfangen. Dann haben die wieder aufgefüllt und dann konnten die Leute in der Pause nochmal nachladen.
Und ihr hattet eine gute Zeit, so viel weiß ich, von dir als auch von Marco und ja, von den zwei, drei Mal, wo ich eben selber dabei war. Und ja, eine der wirklich, und deshalb Lob an Julia auch nochmal an dieser Stelle, ist auch eine meiner Lieblingsanekdoten aus dem Buch. Nämlich es geht um einen Abend in Bremen, glaube ich, richtig?
Ja.
Boah, siehst du, so ein paar Sachen kann ich mir doch noch merken, trotz Bratwurst. Und ich würde mich jetzt einfach mal zurücklehnen und das Wort übergeben an den Mann, der diese Zeilen verfasst hat. Und
das ist übrigens die Geschichte, das muss ich noch sagen, die ist in der aktualisierten Version drin. 2016 wurde das nochmal aufgelegt, aktualisiert als Taschenbuch.
Ah, okay.
Ja, die ist also in der Originalfassung, im Hardcover-Buch ist die noch nicht drin. Die ist erst drin im Taschenbuch.
Im lustigen Taschenbuch.
Im lustigen Taschenbuchformat.
Ja, also ich bin gespannt, auch ihr da draußen lehnt euch zurück. Mich hört er jetzt erstmal nicht mehr. Den einen oder anderen wird's freuen.
Du bist das Klatschvieh.
Ich bin das Klatschen, vielleicht pfeife ich zwischendurch mal ein bisschen. Wenn ich anfange zu schnarchen, was ab und zu vorkommt, wenn ich einschlafe, dann solltet ihr euch Gedanken machen. Also in erster Linie du, Wolf. Also okay, viel Spaß mit Wolfuß und Semino Rossi. Mehr will ich nicht verraten.
Also die Geschichte heißt Rodizio und Semino. Literarisch ist mir wenig fremd. Von der Bäckerblume bis Faust, von Popow über Pinske bis zum kategorischen Imperativ. Mich interessiert erstmal alles. Auch musikalisch habe ich viel gehört und gesehen. Es war ein echtes Schauspiel, als Matthias Reim beim großen Schlagerfestival vor meinen Augen die Münchner Olympiahalle leer spielte. Oder Helene Fischer mitten im Konzert ihre Fans einlud, jetzt sei der Zeitpunkt, ihr die mitgebrachten Geschenke darzureichen. Dieser Programmpunkt traf mich vollkommen unvorbereitet. Als die Toten Hosen den Krach der Republik über München ergossen oder in Stuttgart auf dem Kreuzzug ins Glück waren. Kenne ich, war ich. AC/DC, diverse DJs, Guns N' Roses mit Use Your Illusion auf dem Cannstatter Wasen. Das war vielleicht sogar das größte Konzerterlebnis, mein größtes Konzerterlebnis aller Zeiten.
Da muss ich
als
ja mal kurz rein.
Ja?
Wolf, ich muss doch noch mal. Du hast Guns N' Roses auf dem Vasen gesehen?
Kannst du da Vasen? Also, ja. Das ist so, heißt aber die Fläche. Es ist nicht der Rummel, es ist die Fläche.
Alles klar, ich ziehe mich wieder zurück.
Danke für die Nachfrage. Als 8-jähriger Udo Jürgens, die Wildecker Herzbuben im Oberbayern, Peter Wackel im Bierkönig, im Grunde fehlt mir nur noch die Parkplatzeröffnung mit dem Wendler. Sicher, über You'll Never Walk Alone aus Anfield geht wenig. Das ist dann so ein schunkelndes Grölen oder ein grölendes Stunkeln. Das ist der Takt des Fußballs und seiner Fans. So sind auch die verschiedenen Songs in den Stadien komponiert und arrangiert. Die Vereinshymnen besingen und glorifizieren die Erfolge der Vergangenheit und kündigen weitere Titel an. Signalisieren die Verbundenheit zwischen Anhängern und Verein, schwören innigste Treue bis in die übernächste Generation. Textlich bewegt sich das in einem Bereich, der bereits beim ersten Hören das Mitsingen spätestens ab dem zweiten Refrain erlaubt. Melodisch getragen von 3, maximal 4 verschiedenen Dur-Akkorden, harmonisch zusammengesetzt, versteht sich. Aber wenn ich es mir recht überlege, das Genre ist im Grunde deutscher Schlager, auch wenn es keiner merkt oder sich noch keiner Gedanken drüber gemacht hat. Werder Bremen, lebenslang grün-weiß, la 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 la, ihr seid cool und wir sind heiß. Der neue deutsche Meister kommt wieder mal vom Weserstrand, schmetterten knapp 40.000 beim Sonntagheimspiel gegen Mainz am 24. November 2013.
Lang ist's her.
Michael Morhardt, Mourinho, mein Assistent, und ich nahmen das belustigt zur Kenntnis, da der SV Werder in diesen Tagen so weit von der Meisterschaft entfernt war wie die Sau vom Segelfliegen. Das ließ in mir den Gedanken reifen, ob man nicht unterschiedliche Texte für unterschiedliche Tabellenregionen entwerfen könnte, die dann im Bedarfsfall abgerufen werden können. Also im vorliegenden Fall war Abstiegskampf befohlen, also hier Werder Bremen, lebenslang grün-weiß, cool, dass ihr trotzdem alle hier seid. Die deutsche Meisterschaft ist zwar wieder weit weg vom Weserstrand, aber wir gehen trotzdem Hand in Hand zum Klassenerhalt und kämpfen, dass es knallt. So in etwa. Zumal ganz Bremen ohnehin komplett neu aufgestellt war. Die Ära Thomas Schaaf hatte ein halbes Jahr zuvor geendet. Robin Dutt hatte übernommen und ganz Bremen kontrollierte ausschließlich den Abstand zu den letzten drei Tabellenplätzen. Es ging gut aus für Werder in dieser Saison, auch wenn sich bereits abzeichnete, dass es Dutt nicht in die Fußstapfen von Thomas Schaaf schaffen würde. Ein Sonntagabend erwartet uns also in Bremen. Ein nass, kalter Novemberabend in Bremen. Es ist nicht so, dass die Endorphine beim Gedanken daran Achterbahn fahren. Am Montag war dann unsere Weiterreise nach Dortmund zum Champions-League-Spiel gegen Neapel geplant. Wir wollten gegen Mittag losfahren. Das Abendessen führte uns in ein Rodizio. Das bezeichnet in Brasilien im weitesten Sinne ein Steakhouse, wo die Fleischsorten vom Kellner direkt am Tisch vom Spieß auf den Teller des Gastes filetiert werden. Zwischendurch kommen diverse Beilagen. In Deutschland wird es häufig fehlinterpretiert. Hierzulande kommen andauernd Beilagen. Und zwar die in der Regel, die richtig stopfen. Ehe die edlen und teuren Fleischsorten kommen, ist man im Grunde satt. Geniale Geschäftsidee. Bremen war da keine Ausnahme. Zunächst Salatbuffet und Unmengen von Brot, dann Hühnchen, yummy. Danach in loser Folge Bohnen und Backbananen, Backbananen und Bohnen und Brot. Backbananen, Brot, Butter, Schinken, guck. Und wieder Backbananen und Bohnen. Ja, so ein Rodizio kann zu einer sehr eindimensionalen Sache werden. Das Stückchen Rinderlende ganz zum Schluss prügelt man sich halt noch rein. Ansonsten ist der Hunger abermals auf das Geschäftsmodell hereingefallen. Sonntagabende in Bremen sind jetzt nicht schrecklich spektakulär. Insofern bleibt nach so einem Grillfest nur noch die Frage, Absacker oder sofortige Bettruhe. Es wurde der Absacker. Wobei auch hier gilt, Absacker in Hotels in Bremen an einem Sonntagabend sind, zumindest auf den ersten Blick, nichts für die Geschichtsbücher. An der Hotelbar vorne lehnte ein Mainzer Journalist, der Mourinho Michael Mohrhardt schon in seiner Zeit bei Rot-Weiß Frankfurt und SV Wiesbaden, da er nämlich gespielt, begleitet hatte. Wir diskutierten noch über den Mainzer 3:2 Erfolg vom späten Nachmittag. Am hinteren Ende des Raumes waren im schummrigen Licht weitere vier Leute zu erkennen. Hinter der Bar zapfte sich der Barkeeper um kurz nach 23 Uhr dem Feierabend entgegen. Die Musik hatte er vorsichtshalber schon ausgestellt. Um 0 Uhr sollte offiziell Schluss sein, aber sein Gesicht verriet die versteckte Freude darüber, dass er heute Mitternacht nicht in diesem Etablissement erleben würde. Diese Schicht hatte er sich äußerst schlau ausgesucht. Durch die Tür traten zwei weitere Personen, sich angeregt unterhalten und zwei volle Rotweinkelche balancierend kamen sie rein, grüßten kurz in den Raum und vertieften sich wieder ins Gespräch und nahmen schließlich im vorderen Teil der Bar ganz in unserer Nähe Platz. Der eine war ein honoriger Herr, geschätzt 70 Jahre alt, der andere ein Anfang 50er. Geschniegelte Erscheinung. Irgendwoher kannte ich ihn. Ein Königreich für Google. Semino Rossi, flüsterte ich zu Michael. Wer? Wo hat er gespielt? Fragte er. Mann, Alter, Semino Rossi, der Schmusesänger. Ich zeigte ihm das Bild. Ach, der kenne ich. Klar, den kennt jeder. Also jeder, der bei Carmen Nebel oder Andy Borg schon mal hängen geblieben ist und sich gewundert hat, wie es dieser kleine argentinische Barde schafft, bekannte Schmuselieder so schnulzig und mit spanischem Akzent zu singen, dass den Leuten in der Halle das Wasser in den Augen steht. Faszinierend. Auch der Zeitungsreporter, der bei uns stand, kannte Semino Rossi. Na komm, ein Pilzchen können wir noch, sagte er. Gut, ein Pilzchen noch. Der Barkeeper nahm es zur Kenntnis, schon eifrig am Wischen und Saubermachen. Mit ermahnendem Blick zur Uhr zapfte er noch drei. Auf einmal stand Semino Rossi auf und setzte sich an den Flügel, der etwas verloren am Rande einer angedeuteten Tanzfläche stand. Er begann zu spielen. Internationales Liedgut. Don't cry for me, Argentina. O Sole Mio. Also nur die Vollbretter. Oh mein Gott, er hat die Stimme eines Engels. Mitunter hörte er mitten im Stück auf und besprach sich mit seinem Kompagnon, der im Takt wippend, versonnen dreinblickend, andächtig lauschte. Von dem, was die beiden besprachen, bekamen wir nur Fetzen mit. Also der andere schien ein Musikmanager zu sein oder Anwalt oder beides, und Rossi plante offenbar, ihn von einer Asientour zu überzeugen. Ganz Tokio singt O Sole Mio. Ganz Singapur weint um Argentinien. Das funktioniert todsicher. Der Barkeeper hatte uns mittlerweile gesteckt, dass Rossi an diesem Abend vor 10.000 Menschen in der Halle nebenan gespielt hatte. Ausverkauft, klar. Er hatte halb Bremen in den Sonntagabend geschmust, während sich der andere Teil der Stadt über die Niederlage gegen Mainz ärgerte. Rossi kam an die Bar, entschuldigte sich kurz, ob es uns was ausmachen würde, dass er hier ein bisschen spielen würde. Also nicht im Geringsten, sagten wir. Der Sonntagabend nahm doch gerade erst Fahrt auf. Er orderte beim Barmann drei Mojitos für uns. Wobei uns in der Tat keiner hätte bestechen müssen. Dem Barmann dämmerte spätestens jetzt, dass das mit der ruhigen Nacht und dem vorzeitigen Feierabend nichts werden würde. Offenbar stand auch die Viererbande vom Ende der Bar in einem Verhältnis zu Semino Rossi. Sie kamen nach vorne und setzten sich an den Tisch neben den älteren Herren. Auch sie bekamen Mojitos, und sich und seinem Begleiter genehmigte er auch einen. Macht also schon mal 9 zum Warmwerden. Eine Dame aus der Viererbande bat er nun ans Klavier. Ein Typ aus der Runde solle bitte schnell seine Gitarre aus dem Zimmer holen. Ich habe keine Ahnung, wie genau das Bühnenprogramm von Semino Rossi aussieht, aber er schien es noch einmal komplett durchzuspielen. Immer wieder wurden Leute weggeschickt, um neue Leute zu holen. Wo sind die Percussions, sagte er. Wo sind die anderen? Ich habe schon einige Fußballer sich in einen Rausch spielen sehen, Musiker noch nie. Die Background-Sängerinnen betraten den Raum. Ob frisch geweckt oder zuvor anderweitig unterwegs gewesen, konnte nicht abschließend geklärt werden. Und zwischendurch immer wieder größere Ladungen von frischem Mojito. Die Bar wurde immer voller. Die Band spielte, Semino sang. Ja, mittlerweile darf ich Semino zu ihm sagen. Zu rot, rot, rot sind die Rosen, schunkelten und sangen wir Arm in Arm. Das geht nicht per se. Teile der Bühnencrew kamen auch dazu. Bei einer Zigarette erzählte mir ein Roadie, dass er heute vor 5 Jahren das letzte Mal gekokst habe. Ich beglückwünschte ihn zu diesem Jubiläum, obwohl er selig nachschob, dass er das durchs Kiffen geschafft habe. Ich habe keine Ahnung, ob das eventuell medizinische Relevanz besitzt, aber vielleicht ist es ja ein Ansatz. Jetzt aber schnell wieder rein. Noch ein Mojito, der hilft immer. Die Truppe hatte genau wie wir für Montag einen Reisetag im Plan. In der Bar tobte der Wahnsinn. Um 3 Uhr, der Barkeeper hatte längst jegliches Gespür für Zeit und Etikette aufgegeben, bestellte Semino nochmal 38 Mojito. Die Tänzerinnen hatten mittlerweile ihre Federboas geholt und der Chef sang in allen Sprachen der Welt, auch in denen, die ich nie zuvor gehört hatte. Der Musikmanager oder Anwalt oder beides verfolgte das Treiben weiterhin wippend und mit ausnehmendem Wohlwollen. Also wenn das nichts für den asiatischen Markt ist, dann weiß ich auch nicht. Der Barkeeper schnippelte in offenem Hemd und weitläufig gelöster Krawatte kiloweise Limetten, dazu Gebüsch und braunen Zucker, vermengt mit viel zu viel Alkohol. Die Truppe war allerdings nicht tot zu kriegen. Rossis Tourmanagerin hatte uns längst als Ehrengäste zum Konzert nach München eingeladen. Artet das da auch so aus, fragten wir. Nein, antwortete sie. Schade, sagten wir. Um es vorwegzunehmen, wir konnten der Einladung für das Frühjahr 2014 leider nicht nachkommen, wegen Fußballtermine. Gegen 4 Uhr flehte der verzweifelte Barkeeper Semino Rossi an, jetzt bitte Schluss zu machen. Hotelgäste hätten sich aufgrund des Lärmpegels beschwert. Außerdem habe er längst Feierabend und die Vorschriften und überhaupt. Aber damit kann man diesem Rock'n'Roller, diesem südamerikanischen Derwisch nicht beeindrucken. Vorschriften, ich lach mich schlapp. Du kriegst ihn nur über die Seele. Also log der Barmann, er habe um 6 Uhr Frühstücksdienst. Und damit traf er Seminus Herz. Insofern sagte er, aus, Schluss, Ende, wir gehen raus, bestimmte er und ging nach draußen in die Lobby. Die selige Crowd folgte ihm. Ich bestelle ein Taxi und fahre zur Tankstelle. Was wollt ihr? Wodka, Bier, sagte er. Alle schauten sich verdutzt an, zuckten mit den Schultern. Also offenbar hatte noch keiner den Meister derart außer Rand und Band erlebt. Der Barkeeper verrammelte in panischer Angst die Bar. Seine Tourmanagerin zog Rossi kurz zur Seite. Getuschel. Er verkündete. Okay, danke, ist gut für heute. Das war's, schönen Abend. Also plötzlich, wie das Spektakel explodierte, war es auch vorbei. Der Musikmanager oder Anwalt oder beides verabschiedete sich und schaukelte äußerst gesellig zum Ausgang. Rossi schien zufrieden. Die Asiennummer hatte er offenbar im Sack. Und zwar mit Pauken und Trompeten. Am nächsten Morgen saßen Michael Mohrhardt und ich wie frisch von einem LKW überfahren beim Frühstück. Der Barkeeper der vorangegangenen Nacht fehlte erwartungsgemäß. Die meisten unserer neuen Freunde glänzten ebenfalls durch Abwesenheit. Nur einer hatte alles offensichtlich unbeschadet und bester Laune überstanden. Semino ging im roten Lederanzug wie das blühende Leben von Tisch zu Tisch. Viele seiner Fans waren extra nach Bremen zum Konzert gereist und hatten im Hotel übernachtet. Er machte Fotos, gab Autogramme, hielt hier und da ein Schwätzchen. Zwischendurch zwinkerte er uns zu. Gegen 11 Uhr setzte sich die komplette Kolonne in Bewegung. Wir in Richtung Dortmund, der Rossi-Clan in Richtung Niederlande. Ich gelobe hiermit feierlich, nie wieder werde ich auch nur ein kritisches Wort über Sonntagabende in Bremen verlieren. Nie wieder.
Das war die Geschichte.
Da brandet der Applaus auf.
Das war die Zugabe damals.
Das war die Zugabe. Also spektakulär, wirklich. Semino Rossi, ist er noch?
Ich habe ihn danach nie wieder gesehen.
Das wäre jetzt die Frage. Hast du ihn noch mal gesehen?
Ich habe ihn danach nie wieder gesehen. Nie wieder.
Habt ihr Nummern ausgetauscht?
Nee, ich habe die Nummer von der, Managerin. Sie hat, glaube ich, auch meine.
Hast du seine weitere Karriere verfolgt? Hast du noch mal?
Also jetzt sagen wir nicht aktiv, aber man kommt ja nicht vorbei an ihm, wenn man sich mal samstags abends durchs Programm zappt. Und wenn ich ihn sehe, bleibe ich immer dran und denke an diesen Abend, wie der explodiert ist, der Kerl. Das war vom anderen Stern.
Also richtig taufrisch war der ja. Damals auch schon nicht mehr, oder? Also
wie meinst du?
Ja, ich sag mal, der war ja schon in die Jahre gekommen, oder? War jetzt ja keine 25 mehr, der Gute, sondern...
Nee, klar. Ich vermute, dass der damals so Anfang 50 war.
Ja, okay. Ich hätte ihn... Da darf ich nichts Unrechtes sagen. Ich hätte ihn 10 Jahre älter schon geschätzt, aber gut.
Aber ich könnte es nicht sagen, weil das Alter haben wir nicht gegoogelt. Du siehst jemanden und denkst dir... Alter, ich kenne den irgendwo.
Wer ist das nochmal? Ja, genau. Ja. Ja, definitiv.
Und dann Semino Rossi, ja. Es war Weltklasse. Das war ein Abend, es war unvergesslich.
Das vergisst du halt nie mehr. Im ganzen
nie mehr,
Leben, ne?
Nie
ist,
mehr.
Das ist in der Tat so.
Und deshalb fahre ich mit Demut zu jedem Bremen gegen Mainz, was sich mir in den Weg stellt. Und denke mir, was kommt denn heute auf uns zu?
Und auch Semino Rossi wird in diesen Zeiten Konzerte höchstens vom heimischen Balkon aus.
Ja, absolut. Absolut. Wobei, vielleicht fährt er auch wirklich mit dem Tourbus und steht oben drauf und singt rot, rot, rot sind die Rosen.
Also meine Lieblingsstelle ist eigentlich die beim Frühstück, wo er im roten Anzug.
Im roten Leder, ich schwör's dir, wir waren fix und fertig, saßen wir da.
Das erinnert mich so ein bisschen, Wolf, an den Morgen nach dem Abschied von Raphael van der Vaart in Hamburg. Weißt du noch?
Haben wir uns da gesehen? Nein.
Nein, aber da weißt du, du weißt, ich kann sich an den Abend noch erinnern.
Und dann ich kann mich an den Abend noch erinnern.
Am nächsten Tag beim Frühstück kam Louis van Gaal auch sehr...
derangiert.
Ja, genau. Kam mit seiner Trousse. Kam er zum Frühstück, ja. Aber war auch ein schöner Abend. Aber Semino Rossi, legendär. Ich kann das Buch auch sonst allen weiterhin nur empfehlen und ans Herz legen. Vielleicht zum Abschluss, Wolf, weil dann haben wir schon hinter uns. Ich habe heute nicht so viel dazu beigetragen, aber ich kann nächste Woche, es war ja
auf besonderen Wunsch.
Genau. Also wenn sich jemand wünschen sollte, dass ich irgendwas vorlese, dann schreibt es uns bei Instagram.
Nein, ich meine, wenn es einen Zeitpunkt gibt, wo man solche Wünsche erfüllen kann, dann doch jetzt.
Absolut. Ich habe zwar kein Buch geschrieben, wie gesagt, habe eins angefangen, aber dann nie wieder.
Was war das für eins?
Es war mit einem, während des Volontariats habe ich mit einem Kumpel, wollten wir ein Buch schreiben über, ich weiß gar nicht mehr, der genaue Titel war, aber ungefähr, es ging so in die Richtung, meine schönste Sekunde, meine schönste Minute, so in die Richtung.
Okay.
Und es sollte um Fans von Traditionsvereinen gehen, die ihren Moment mit ihrem Verein schildern. Er war Schalke-Fan. Ja. Oder ist Schalke-Fan und hat natürlich die verpasste Meisterschaft als erstes Kapitel genommen. Und ich als Gladbach-Fan hatte den Pokalsieg von 1995 aufgeschrieben. Und dann sind wir halt rum und haben halt so in unserem Freundeskreis angefangen und dann halt auch einfach Leute angeschrieben, Fanclubs angeschrieben und so weiter. Und da waren dann halt auch geile Anekdoten von Oberhausen bis Essen, von Wattenscheid bis, weiß ich nicht was, 1860 München dabei.
Mhm.
Wo dann einfach Fans den krassesten Moment geschildert. Also es musste nicht immer ein Erfolg sein, ne? Es konnte auch wie bei Schalke Misserfolg oder irgendeine Anekdote, irgendein beeindruckendes Erlebnis, wie jetzt dein Abend mit Semino Rossi, deshalb ist das gar nicht so weit hergeholt, den man dann im Nachgang damit verbindet. Und das haben wir aber leider nie fortgeführt. Vielleicht kommt es eines Tages noch dazu.
Ja, also ich kann es jedem nur empfehlen. Also einfach, das hatte für mich hatte das, war das schön, weil unmittelbar nach der Schule ging's ja bei mir sofort zur Sache und du hast ja nie die Chance, dann auch mal so im laufenden Betrieb so zu reflektieren.
Mhm.
Und diese 6 Wochen, die ich mir genommen habe, bestanden eben ausschließlich daraus, so die letzten Jahre mal zu reflektieren. Ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und würde sagen, dass ich kann keinen Roman schreiben oder so. Also es hat natürlich stark vereinfacht, dass ich einfach Erlebtes wiedergegeben habe.
Ja, klar, aber trotzdem.
Aber es war halt, es war für mich schön, das dann nochmal so mitzuerleben und auch so zu durchleben. Das hatte wirklich viel Schönes.
Ja, man sagt.
Das hatte auch durchaus eine psychologische Bedeutung.
Ja, glaube ich. Man sagt das ja auch nicht umsonst, ne, was man in seinem Leben einmal gemacht haben soll. Neben einem Baum.
Das war ein ergreifender Moment. Also als Anfang Januar 2014 der Karton vom Verlag kam mit dem fertigen Buch, das war toll.
Glaube ich.
Also da habe ich so etwas wie Stolz auf mich selbst gefühlt.
Ja, das ist ein bisschen Gänsehaut, ne?
Vorher. Ja, absolut. Ja. So ein Studienabbrecher, das ist gar nicht so schlecht.
Also wer es noch nicht gelesen hat, sollte es unbedingt nachholen und weitere schöne Anekdoten von Wolf und seiner Karriere lesen, wer sie hören möchte und uns gewogen bleiben will, der sollte wieder einschalten. Unsere nächste Folge am kommenden Mittwoch, 21 Uhr, pünktlich zur Champions League Zeit, sind Wolf und ich wieder für euch da. Wir freuen uns drauf und bis dahin bleibt gesund oder werdet's, wie Wolf immer so schön sagt.
Ja, und bleibt sportlich.
Ich bedanke mich, Wolf.
Ich mich auch.
Bis bald. Ciao, ciao.
Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.